Warum bin ich so klein, Homo, Alter, dann?
Genau.
Homo Zwergus.
Du gehörst jetzt zum Homo Sapiens Minimal. Homo Sapiens Minimal bist du.
Warte, ich bin, ich bin Hetero Sapiens.
Jacosa. Hetero Sapiens, oh mein Gott. Hetero Sapiens Minimal. Ladies and Gentlemen, da sind sie wieder, die beiden mit der guten Laune, der Dicke und der Dünne mit dem kurzen Schuh. Hallo, Özcan Kosa, grüßt Basti Bielendorfer vom Urlaub in den Urlaub. Wie geht es dir?
Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Ja, ich bin im Urlaub, ich bin voll relaxed, ich bin überrelaxed, kennst du das?
Überrelaxed, du bist so gechillt, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst.
Ja, Mann. Ach was, Alter, ich bin voll, mir geht's scheiße, Mann. Mir geht's richtig scheiße. Ja.
Was? Warum?
Ja, Mann, ich bin gestern...
Du vermisst mich, ne?
Ja, das auch. Also mir fehlt der Sex. Auf jeden Fall. Ja.
Und? Aber ich habe dir ein paar erotische Bilder von mir mitgegeben. Ein bisschen was in dem roten Negligé, das in der Badewanne. Du hast gesagt, das hat dir gut gefallen.
Ja, aber das ist wie Sex mit einer Gummipuppe. Es erfüllt seinen Zweck, aber du fühlst dich danach nicht gut. Weißt du?
Mir war bei den Bildern nur wichtig, dass es ästhetisch ist. Weißt du, das ist das, was ich zu den Fotografen immer sage. Es muss ästhetisch sein.
Ja, wobei die eine Kerze war zu viel.
Ja, das Loch war halt noch frei. Ja. Also warum geht's dir schlecht? Warum geht's dir
schlecht? Nein, Alter, ich habe gestern Nacht, kennst du das? Du schläfst auf der Couch, jemand versucht dich zu wecken. Sagt dann so, hey, komm, geh ins Bett. Meine Mama hat gesagt, geh ins Bett. Und ich so, nein, ich schlaf jetzt hier, ist so geil, ist so gemütlich. Ja. Und die so, ja, okay. Und dann habe ich richtig geil geschlafen.
Okay.
Und dann bin ich aufgewacht, weil mein großer Zeh so übel gejuckt hat, Alter, weil mich eine verhurte kleine Hurensohnmücke genau am Gelenk, kennst du das? Die sticht dich am Gelenk.
Ich habe an 8 von meinen 10 Zehen habe ich Mückenstiche, weil ich befinde mich in den Tropen. Und ich habe in diesem ganzen Urlaub keine einzige Mücke gesehen. Ich habe wirklich keine einzige. Also entweder die sind unsichtbar hier, die haben so Tarntechnologie oder so, Nanotechnologie. Ich habe nicht eine Mücke gesehen. Ich habe über 40 Mückenstiche am Körper. Und an 8 von 10 Zehen habe ich Mückenstiche.
Okay, also aber du hast gewonnen. Okay, du hast gewonnen.
Es gibt... Der Burner ist halt die Rettung, ne? Also ich will jetzt hier keine Produktwerbung machen, aber ich würde sagen, dass diese kleinen Brennstifte, mit denen man Mückenstiche behandelt, Wahnsinn, eine der besten Erfindungen der letzten 100 Jahre sind.
Ja.
Aber es ist immer so ein Handel. Es ist so, entweder du hast 24 Stunden Jucken oder 6 Sekunden extremen Schmerz.
Ja,
also
das ist
die Wahl. Also, aber ich nehme dann lieber die 6 Sekunden, obwohl es Körperteile gibt. Also gut ist Rücken, Bauch ist auch okay. Und Beine so im unteren Bereich. Alles, was so in Richtung Zehen, Finger geht, Hals, Gesicht ist auch ein besonderer Spaß. Und besonders schön, wenn man den, also für die, die nicht wissen, wovon wir reden, wir sprechen von so Keramikbrennstiften, die so eine kleine erhitzte Spitze haben und die das Gift oder den Sabber oder was immer diese Moskitos auch in uns reinpumpen, neutralisieren, sodass es nicht mehr juckt.
Ja,
das funktioniert wirklich gut.
Ja. Das erhitzt es irgendwie, aber ich glaube, es funktioniert sehr gut, wenn du es sofort drauf machst und so semi-gut, wenn du es so eine Stunde später machst, weil man hat ja den Stift nicht immer dabei, aber ich habe jetzt ein Geheimversteck und deswegen habe ich ihn immer dabei. Da, wo du die Kerze drin hattest letztes Mal.
Ah, ich wollte gerade sagen, ich wusste es doch. Nicht, dass die Batterie ausläuft, ne?
Nee,
aber aber es ist wirklich so, wenn du das auf dem Kniegelenk zum Beispiel... vorne auf der Kniescheibe. Wenn du da diesen Brutzelstift drauf hättest, der wird so 65, 70 Grad heiß. Es fühlt sich aber an wie 800 Grad.
Ja,
das ist ein besonderes Gefühl. Also ich bin mir relativ sicher, dass viele SM-Studios in Deutschland mittlerweile mit diesen Stiften ausgestattet sind. Weißt du, dass die Leute gar nicht mehr sagen so, ja, schieb mir die Karte rein oder komm, peitsch mich ein bisschen. Einfach so einen Stift mal so 4-5 Sekunden ans Kniegelenk halten, dann weiß man, was Schmerzen sind. Und dann hast du woanders einen Stich und da hältst du es dran und da spürst du es kaum. Da merkst du, wie unterschiedlich der Körper mit Nervenzellen ausgestattet ist. Das ist ja auch der Grund zum Beispiel, warum auf deinem Rücken gibt's ja diese, da sind ja die Nervenenden zum Beispiel viel weiter auseinander. Also wenn ich jetzt 2 Finger nehme, 2 Fingerspitzen oder so und drück die auf deinen Rücken, dann fühlt sich das so an, als wäre es eine Stelle. Ja, ist geil. Ja, ist
wo
geil,
drückst oder? Du die Finger noch hin?
Okay. Ja. Wenn du das aber, nein, es geht um die Sensibilität von Nervenenden, du perverses Schwein. Es geht darum, dass wenn du das auf dem Rücken machst beispielsweise, kannst du gar nicht identifizieren, dass es zwei Finger sind.
Ja.
Oder zwei Nadeln oder so. Ne? Weil die Nervenenden sind so weit auseinander, dass sich das anders anfühlt. Aber wenn du das auf der Zunge machst, wo die meisten Nervenenden im Körper sind, glaube ich, oder Pillemann, kannst du ja aussuchen, da spürst du die kleinsten Abstände. Weil aber schon, nur mal die Nervenenden so sind.
Schon hart, gell? Das Gehirn, wo das meiste, das größte Bündel an Nerven, hat keine Nervenenden. Da kann man reinbohren.
Da kann man reinbohren, ja, Gott sei Dank. Stell mal wirklich vor, das Gehirn hätte Schmerzrezeptoren und du würdest irgendwie einen Tumor entfernt kriegen, es wäre einfach so.
Das wäre der Übelste, mit so einem Bohrer.
Oh
Gott, Boxer würden sterben, Alter. Überleg mal, du bist Boxer.
Ja, ja, stimmt.
Du kriegst einen Gong. Dann würdest du die übelsten Schmerzen haben. Eigentlich schon, schon. Aber jetzt mal ganz kurz, du bist ja Team Evolution, okay? Warum?
Ich bin, nein, stopp. Ich bin nicht Team Evolution. Alle Menschen mit einem Bildungsniveau über einem Affen sind Team Evolution. Ja. Nur damit das, also aber es gibt so islamistische Prediger und Spinner und so und es gibt halt alle normalen Leute, die glauben daran, dass es Evolution gibt.
Warum bin ich jetzt ein islamistischer Spinner?
Nee, nicht du jetzt, nicht du. Ich meine jetzt grundsätzlich, es gibt ja, oder Hardcore-Christen aus den USA, zum Beispiel, aha, Kreationisten, die glauben, dass der liebe Gott in den letzten 3000 Jahren, die glauben, das ist kein Witz, dass die ganzen Dinosaurier, nicht Skelette, sondern Versteinerungen, die wir finden, die Dinosaurier-Versteinerungen, die wir finden, dass die vergraben worden sind von Leuten, die die Menschheit verarschen wollen.
Ja, das habe ich.
Wenn du das jetzt bestätigst, dann brechst du den Podcast für immer ab. Wenn du dann sagst, das ist richtig, dann muss ich leider aufhören.
Das habe ich nämlich auch gelesen, Alter. Da habe ich sogar eine Doku geguckt. Da gibt's auch was auf Netflix. Die haben die Arche gebaut und haben irgendwie gemeint, dass Dinosaurierknochen 10.000 Jahre alt sind.
Genau. Ja, ist natürlich total. Also Dinosaurier sind ja keine Knochen, sind Versteinerungen. Wir finden ja gar nichts mehr von denen. Das ist ja irgendwie, boah, musst du Reini fragen, keine Ahnung. Die Versteinerung von dort, wo vorher die Knochen gewesen wären, das hat nichts mehr mit dem wirklichen Dinosaurier zu tun. Ne? Ist kein echtes Genmaterial von denen oder so. Aber es gibt Leute, die daran glauben, dass es vergraben worden ist.
Aber guck mal,
und du wolltest mich gerade Team Evolutionsbiologie, ja, wolltest mich gerade was fragen.
Dinosaurier machen wir gleich nochmal auf. Aber ich wollte nur ganz kurz jetzt, guck mal, Mücken.
Oh, ich glaube.
Guck mal, Mücken stressen doch die Menschen oder alle Tiere seit Milliarden von Jahren. Okay?
Ja.
Warum haben wir kein Abwehrschild? Oder warum haben wir nicht eine Tankstelle, wo eine Mücke landen kann und sagen kann, und wir sagen, okay, hier, nimm.
Du meinst so Blutbäder.
Ja, einfach so, wo die dann landen können und dann können die ein bisschen abzapfen und keinem passiert was. Es juckt nicht, du hast keine allergischen Reaktionen, du hast danach keinen Infekt, keiner kriegt Malaria, keiner kriegt...
Also ich habe letztens gesehen, wenn du mit Freunden zusammen bist, zum Beispiel beim Zelten, dann solltest du deinen Freunden möglichst Bananen geben und du selber solltest keine essen, weil das, was die Mücken eigentlich in deinem Blut wollen, das sind ja nur weibliche Mücken, die Blut saugen, das ist Potassium oder ich glaube im Deutschen Potasche, aber Potassium heißt der Stoff in deinem Blut, den die brauchen, um ihre Eier zu erzeugen. Das ist der Grund, warum sie überhaupt das Blut trinken, sie brauchen Potassium und wenn du Bananen isst, hast du mehr Potassium im Blut und das können sie merken, das können sie riechen. Und wenn du jetzt zum Beispiel bist mit einem Freund beim Zelten und du kaufst ihm einfach einen schönen Sechserträger Bananen, die er sich dann reinzimmert, während du dein Toastbrot frisst oder deine Dose Ravioli, dann wird im Zweifelfall er massakriert von den Mücken. Das ist zum Beispiel, dann hast du sowas wie ein menschlichen Schutzschild. Das könnte man machen. Aber und jetzt zu deiner zweiten, okay.
Ich hab aber gehört, dass Mücken von Kohlenstoffdioxid angezogen werden.
Ja, nein, also sie werden von deiner Atemluft angezogen. Das heißt, sie brauchen keine, Mücken finden dich ja im Dunkeln. Ne? Sie können nicht im Dunkeln sehen, aber die können deine ausgeatmete Atemluft sehen. Aber grundsätzlich der Grund, warum sie zum Beispiel auf dich gehen und nicht deinen Partner, ist, weil du mehr Potassium im Blut hast.
Ja.
Und das Wenn du Pech hast. Ne? Also entweder du isst gern Bananen oder du isst gern Dinge, die viel Potassium enthalten, oder du hast halt einfach eine Ernährung, die das viel enthält, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, gestochen zu werden, größer. Das heißt nicht, dass du komplett verschont bleibst, wenn du es nicht tust. Es gibt viele Theorien zu Mücken, zum Beispiel, ob, wenn man Mücken, das sind ja die größten Killer des Menschen, mit Abstand, ne? Mit weitem Abstand.
Ja, Mücken töten, man denkt, sehr viele Menschen, ja.
Genau, wenn du diese Auflistung machst, ne, wie viele Menschen sterben, dann vertun sich Menschen instinktiv immer komplett. Ne? Also dann sagt man, ja, Haie töten irgendwie, glaube ich, 10, 15, Kühe. 20 Leute im Jahr maximal.
Kühe, Mordo, Kühe.
Kühe töten bedeuten mehr Leute als Haie, ja,
ja.
Klar, wegen Todtrampeln. In der, ne, eine Kuhherde, wenn die über jemanden drüber läuft, ist er halt auch tot. Schlangen sind sehr, in Anführungszeichen, gefährlich. Ich glaube, da liegt die Zahl irgendwas zwischen 250 und 500.000 Toten. Ist ja auch nachvollziehbar, also weil, ne, du bist im Dschungel, gehst spazieren, Schlange beißt dich ins Bein und dann ist halt vorbei, so, dann war es das halt, weil du wirst dort, wo du jetzt gerade bist, keine Chance haben, irgendeine Art von Gegengift zu kriegen und kratzt dann halt einfach ab. Aber bei Mücken gehen die Toten in die Millionen, Abermillionen.
Krass, gell?
Und
ja, aber deswegen meine
weil
ich ja,
Überträger,
warum,
von Krankheiten.
Aber warum, wenn das jetzt Millionen Tote sind? Schon seit,
warum machen wir nichts dagegen?
Ja, warum passiert da nichts?
Naja, weil Mücken ähnlich wie Ratten nicht auszurotten sind. Man hat das, glaube ich, versucht.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine Team Evolution. Warum?
Team Evolution. Ach, warum der menschliche Körper nichts dagegen tut?
Ja. Warum nicht? Warum wird unsere Haut nicht dicker?
Ja, das. Wahrscheinlich gibt es, also Menschen mit dickerer Haut, die nicht so oft gestochen werden, die haben dann aber andere Nachteile.
Aber die werden doch, ja, aber die werden doch dann, die hätten ja dann eher überlebt, wenn jetzt Millionen Menschen überlebt hätten, die dann immun sind, gegen, weil früher gab es ja noch mehr Mücken. Früher war ja alles Waldgebiet, es gab ja keine Städte. Ganz früher, wenn wir jetzt komplett back in the day gehen. Wobei, da waren alle behaart, aber trotzdem haben ja die Mücken.
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Behaarung war ein Schutz. Genau das, was du gerade gesagt hast. Und die Behaarung haben wir erst in den letzten 10, 15.000, ja, 30.000 Jahren verloren. Davor waren wir alle behaart wie Affen, was dazu führte, dass Mücken uns, glaube ich, sehr wenig bis gar nicht gejuckt haben. Und was für ein schönes Wortspiel. Und danach, weil die Haare dann ausgefallen sind, aus unterschiedlichen Gründen, ne, wir mussten uns an die Umwelt anpassen oder wir haben uns an die Umwelt angepasst, und brauchten die Behaarung nicht mehr, da kam dann halt der Negativpunkt, dass Mücken noch dabei waren. Das heißt, jede evolutionelle Verbesserung oder Veränderung bringt auch wieder Nachteile mit sich. Beispiel, ne, die Giraffe ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Giraffen haben diese langen Hälse, warum?
Ja, damit sie an die Nahrung rankommen, Basti.
Naja gut, das kommt ja eine Gazelle auch. Die kommt ja auch an die Nahrung ran. Aber die, ja, die Giraffe hat den Hals, damit sie eine eigene Nahrungsnische hat. Nämlich so gesehen das oberste der Akazien, wo kein anderes Tier rankommt außer Elefanten.
Und warum? Na, also aber warum die, war das jetzt nur bei der Giraffe so? Warum hat denn eine Antilope?
Es gibt ja 10 verschiedene Giraffen. Giraffen sind Antilopen. Ne? Also
ja, aber okay, aber warum hat jetzt zum Beispiel ein Gepard, wo jetzt wenig los war, sich gedacht, hey, warum wird mein Hals nicht länger? Dann kann ich auch Akazien essen. Verstehst du?
Es geht, ja, Evolution warum? Ist nicht zielgerichtet. Es geht darum, wer sich durchsetzt. Stopp, aber was ich jetzt sagen wollte, bei Vorteile und Nachteile. Giraffen haben diesen extrem langen Hals, können sich also ernähren, wo andere, wir sprechen ja von einem, okay, heute ist echt der Bio-Podcast, aber egal. Wir sprechen von einem Nahrungsraum, in dem es sehr wenig Nahrung gibt, ne? Der Steppe, so im weitesten Sinne. Das heißt, es gibt wenig Grün, es gibt wenig zu fressen. Und die Tiere müssen um die Nahrung wetteifern, die ganze Zeit. Und die Giraffen sind in der Lage, eine Nahrungsquelle zu erschließen, die kein anderes Tier erreicht. Ganz oben im Baum, jetzt mal ganz dumm gesagt. Meistens sind es Akazien etc. Deswegen haben sie auch die langen Zungen. Ja. Sie können also die Akazienblätter fressen, ohne sich an den Stacheln der Akazien zu stechen. Das hat die Evolution ihnen Gutes gegeben. Auf der anderen Seite hast du mal die Giraffe trinken sehen? Das ist mitleiderregend.
Ja, das ist richtig. Ja,
Giraffen können kaum trinken, weil ihr Hals so lang ist, dass sie eine völlig absurde Stellung einnehmen müssen. Das Herz der Giraffe muss größer sein, damit es überhaupt noch in der Lage ist, Blut zurück ins Gehirn vom Gehirn zurück in den Körper zu pumpen, weil der Hals so lang ist. Und wenn die den Kopf runter tun, kommen die kaum wieder hoch. Das heißt, während die Wasser trinken wollen, sind die faktisch angreifbar bis zum Gehtnichtmehr. Das heißt, jede evolutionelle Veränderung, zum Beispiel du jetzt,
ja. Ne, warum bin ich so klein, Alter, dann?
Genau.
Homo-Zwergus. Du gehörst jetzt zum
Homo-Sapiens minimal. Homo-Sapiens minimal bist du.
Warte, ich bin, ich bin Heterosapiens.
Jacosa. Heterosapiens, oh mein Gott. Heterosapiens minimal. Weißt du, du hast viele Vorteile zum Beispiel. Du kannst dich gut verjägern, verstecken.
Ich kann in einem Fuchsbau schlafen. Ich kann in einem Fuchsbau
schlafen. In einem alten Kuckucksloch kannst du schlafen. Du brauchst kaum was zu essen. Man kann dir so ein paar Nüsschen hinwerfen, wie so eine Ratte oder so. Du hast einen sehr geringen Umsatz an Energie. Aber natürlich, du hast viele Fressfeinde. Das ist die Gefahr. Also wenn jetzt mal so ein Seeadler oder so am Horizont auftaucht,
absolut.
Dann passe ich ja immer gut auf. Dann schmeiß direkt ein Handtuch über dich. Wenn größere Vögel kommen und so.
Wenn du.
Bei einer Fernsehproduktion haben wir oft das Problem, dass wir die Angst haben, dass du weggetragen wirst. Auf einmal drehe ich mich um und dann.
Das wäre ja auch, wenn Basti zum Beispiel jetzt eine Safari durch Afrika machen würde, würde so eine Giraffe sein Gehirn zertrümmern, weil er ist halt ein Fressfeind für die Akazienbäume.
Das ist richtig.
Nur deine Zunge ist zu kurz.
Nein, ist sie nicht. Ist sie definitiv nicht. Ich bin auf Gene Simmons Niveau. Meine Zunge geht faktisch bis zu meinem Knie. Ich kann mich unterm Fuß lecken. Ist geil. Ganz geil.
Ey, das weiß keiner, wie lang deine Zunge ist. Eigentlich müssen wir echt mal deine Zunge ausstrecken lassen.
Wir müssen meine Zunge ausstrecken. Ja, müssen wir aber Doppelfolge machen. War da das kein Zeit.
Okay, nee, das will ich mir jetzt gar nicht vorstellen. bei mir hat sich gerade ein anderes Fenster geöffnet in meinem Gehirn. Ich habe eine richtig lange Zunge. Ey, aber jetzt hör mal zu. Dinosaurier, okay?
Weißt du, wenn die Zuhörer jetzt schon wissen, jetzt kommt Scheiße. Okay, bitte.
Nee, warum denn?
Nee, weil deine Meinung zu solchen Dingen oft ziemlicher Schwachsinn sind. Bitte. Nee,
warum denn? Wie viele Dinosaurier-Skelette wurden denn komplett gefunden?
Wenig.
Ja, deswegen, warum ist das jetzt eine scheiß Frage? Es sind ja wenige.
Es sind auch keine Skelette, es sind Versteinerungen. Aber okay, bitte.
Wie es sind Versteinerungen? Das ist doch.
Versteinerungen, es sind keine Knochen. Das ist ein ganz großer Irrtum, den ganz viele Menschen begehen. Das, was wir von Dinosauriern finden, sind keine Knochen. Knochen, also wenn ich dich jetzt, Gott bewahre, ich pack dich in den Ofen, bis alles weggebrannt ist, bis auf deine Knochen. Und die vergrabe ich dann. Die finden wir dann. Oder ganz einfach, du gehst auf den Friedhof und gräbst deine Oma oder meine Oma aus oder so. Dann findest du Knochen. Okay?
Mhm.
Das, was du von Dinosauriern findest, sind aber Versteinerungen. Das sind, das ist, glaube ich, da müsste ich wirklich den Reini dazu erscheiden. Also, wo der Unterschied besteht. Der Unterschied besteht, dass es auf jeden Fall keine, die Knochen, da wo die Knochen waren im Gestein, die sind ja verschüttet worden im Schlamm, ne?
Mhm.
Wir finden ja viel weniger Dinosaurier, die es gab, ne? Also wir finden ja gar nicht so viel. Wir finden Dinosaurier, klar, aber du musst dir vorstellen, 100 Millionen Jahre zurück war alles voller Dinosaurier. Überall. Überall. Ne? Mhm. Alles war voller Dinosaurier. Es gab, wir wissen nicht wie viele, aber es gab auf jeden Fall sehr viele Dinosaurier und wir finden trotzdem sehr wenig. Was damit zusammenhängt, dass natürlich, wenn ein Dinosaurier gestorben ist und an der Oberfläche lag und einfach so verwest ist, dann finden wir von dem auch nichts mehr, weil nach 100 Jahren oder 1000 Jahren waren die Knochen auch aufgelöst und weg. Das heißt, ein Dinosaurier musste unter bestimmten Bedingungen sterben, zum Beispiel verschüttet nach seinem Tod, ne, von einer Erdlawine oder sowas, so dass überhaupt die Chance bestand, dass er konserviert wird. Und das, was wir finden, ich kann das jetzt mal vorlesen, wenn auf einem Körper Material wie Sand, Schlamm, Kalk oder Schotter lastet, ne, also das, was ich gerade sagte, wenn der Dinosaurier verschüttet wird, entsteht ebenfalls ein enormer Druck. Die Knochenporen füllen sich mit Kalk und Kieselsäure. Man sagt auch dazu, die Stoffe verbacken mit der Zeit, mit den Haarteilen des Knochens, bis das ganze Fossil versteinert ist. Also es sind schon im weitesten Sinne die Knochen, aber sie sind versteinert. Es ist nicht so wie die Knochen, die wir jetzt finden würden, wenn wir auf den Friedhof gehen würden oder so. Die enthalten ja auch keine DNA von den Dinosauriern mehr. Also da ist ja kein Knochenmark mehr drin. Das wäre ja super schön, wenn wir einen richtigen Knochen von einem Dinosaurier finden würden, gefüllt mit Knochenmark, dann hätten wir ja Dinosaurier-DNA.
Mhm.
Und das haben wir nur in sehr geringem Maße.
Okay.
Deswegen also zum Beispiel jetzt, Jurassic Park, ganz kurz ausgeholt, Jurassic Park, die Sache mit den Bernsteinen und dem Blut, ne, das ist ja, wir sind ja wieder bei den Moskitos. Das ist ja die Grundidee von Jurassic Park, ne, dass Moskitos Dinosaurier gestochen haben, was auch schon etwas unwahrscheinlich ist, aber sagen wir mal, bluttrinkende Insekten Dinosaurier gestochen haben, dann in Baumharz geflogen sind und zu Bernstein wurden. Ne? Also das ist ja, das gibt es ja auch. Du kannst dir auf jedem Esoterikmarkt kannst du dir eine Mücke in Bernstein kaufen. Ne? Und der Gedanke bei Jurassic Park war ja, dass man das Blut aus diesen Mücken extrahiert, die DNA daraus nutzt und daraus dann Dinosaurier rekonstruiert. Und davon habe ich als Kind geträumt. Ne? Also Dinosaurier waren mein absolutes Lieblingsthema bei allem. Absolut.
Ja, bei mir
wie
auch.
Wie bei vielen Kindern, glaube ich. Ne? Alle ja. Kinder lieben Dinosaurier.
Und, ich liebe Dinosaurier.
Ich liebe Dinosaurier. Und dann sagen die Wissenschaftler halt zu heute zum Beispiel, das Material, was in diesen Mücken enthalten ist, man findet Blut, ist aber nicht mehr verwendbar. Das ist wie? Einfach nach 65 oder 100 Millionen Jahren einfach zu sehr im Arsch.
Ja, also
plus,
was
das Blut auch nicht
Zeit
reichen würde, um einen Dinosaurier. Also man müsste Dinosaurier Sperma finden.
Ja.
Und das müsste in einer der Mücken drin sein. Das müsste also eine perverse Mücke gewesen sein, die einen Dinosaurier in seine Kloake gestochen hat, um so gesehen Sperma zu nehmen. Ich weiß noch nicht mal, ob Dinosaurier Sperma hatten, wenn sie Eier gelegt haben. Das ist alles sehr
schwierig.
Hatten
die.
Das ist wirklich schwer.
Hatten die natürlich. Ja, Basti hat jetzt, ich wollte jetzt nur ganz kurz zusammenfassen, Basti hat jetzt versucht, mich zu diskreditieren, indem er gesagt hat, es sind keine Dinosaurierknochen, sondern ausgegossene Dinosaurierknochen, weil die schwammartig sind. Aus was bestehen Zähne, Basti? Aus Calciumphosphat, genau, das ist so ein bisschen der Zahnschmelz und der füllt sich dann mit kalkhaltiger Masse und das ist das, was man dann findet, genauso wie Knochen innen drin aussehen wie ein Schwamm. Ja, sie bestehen aus was bestehen Knochen, Basti, chemisch gesehen? Zeit abgelaufen. Ah, wer wird Millionär? 32.000 Euro Frage. Leider verkackt. Vielen herzlichen Dank. Machen wir doch mal weiter. Nein, mir geht's darum, Digga. Also das, was die Abdrücke oder die ausgefüllten Knochen, die Versteinerungen der Knochen, das ist ja das Einzige, was sie finden. Oder die Versteinerungen der Federn etc. Das sind ja eigentlich alles Interpretationen. Also die sagen ja oft, dass sie gar nicht, also oft finden die jetzt zum Beispiel nur das Beinskelett, aber den Rumpf haben die nicht bei einer gewissen Spezies von Dinosaurier.
Genau,
dann wird es einfach fantasiert. Und dann heißt es so,
ja, aber
wir
das
gehen
ist,
davon
ja,
aus.
Fantasiert, na, also die sind schon sehr gut darin, was sie tun. Und die finden nicht einen kleinen Zehenknochen und sagen, das ist der größte Dinosaurier aller Zeiten. Aber die haben zum Beispiel, ich glaube, beim größten Dinosaurier, den es überhaupt gab, haben sie den Oberschenkelknochen gefunden und konnten daran bestimmen, okay, der muss so schwer gewesen sein. Weil dieser Knochen ist so groß und so breit. Das, was du gerade erzählst, ist nicht ganz richtig. Da müssen wir mal kurz korrigieren, weil wir, also mich als Hobbypaläontologe macht es etwas nervös.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, man findet von einer Giraffe den Oberschenkelknochen.
Dann kann man zumindest schätzen, wie schwer oder wie groß die Giraffe
ja,
war.
Ja, aber man würde nicht wissen, dass die Giraffe zum Beispiel
den
so
langen Hals.
Genau. Ja. Verstehst du? Das ist das, was ich meine. Oder man findet jetzt von dem Nilpferd einen Oberschenkelknochen, aber keiner hätte gewusst, dass ein Nilpferd Adipositas hat.
Nilpferd hat kein Adipositas. Nilpferd hat kein Adipositas.
Natürlich, man. Nilpferde sind halt gebaut auf jeden Fall.
Nilpferde sind gebaut, wie Nilpferde halt gebaut sind. Was ist das für eine dumme Diskussion? Das ist ja, die sind ja nicht übergewichtig. Die haben das
natürlich
Gewicht, das sie von der Natur aus haben sollen.
Die müssen zu Weight Watchers, Alter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wusstest du, dass man seit mehreren Jahren versucht, Mammuts, weil von Mammuts hat man wirklich DNA-Material, die sind ja noch gar nicht so lange ausgestorben. Ich glaube, es gibt irgendwie sibirische Halbinsel oder so, da sind die erst vor 10.000 Jahren ausgestorben, was ja evolutionär nix ist. Also, das heißt, zur Zeit der Pharaonen gab es noch Mammuts oder kurz davor. Ne? Und man findet die, letztens hat man wieder ein Junges gefunden von Mammuts.
Nee, also jetzt zur Zeit der Pharaonen, übertreib jetzt mal nicht, 10.000 Jahre.
Kurz davor.
Nicht kurz davor. Nee, das sind schon ein paar tausend Jahre vorher.
Ja, ein paar tausend Jahre, aber das ist ja evolutionär nix. Das ist ja nix.
Ja, evolutionär, ja, aber es im Pharaonen war schon ein bisschen ein paar tausend Jahre später.
Vielleicht frühe Pharaonen, die frühen Pharaonen.
Das ist wie wenn du jetzt sagst,
die OG-Pharaonen, kurz vor Jesus
gab's Mammuts.
Ja, vielleicht ist Jesus sogar auf einem Mammut geritten. Wir wissen es doch gar nicht. Vielleicht ist er dann, weißt du, eigentlich hat er mehr Tafeln dabei. Er hat 40 Tafeln dabei mit den ganzen Geboten. Dann hat das Mammut schlapp gemacht, ist abgehauen. Dann hat er noch 10 Gebote da über gehabt. Dann hat er gesagt, ach Gott, scheiße, dann machen wir halt die, ist okay, passt.
Ja, aber Digga, das sind einfach kurz mal, nee, du verkackst einfach 5000 Jahre vorher. Du so, ja, jetzt
wollen wir ja.
zur Zeit der Pharaonen.
Ja. Also, du musst, stopp. Das ist ja das Problem, dass Menschen Millionen, Tausend und Hunderttausend überhaupt nicht skalieren können. Das heißt, stell dir mal vor, wie lang die Dinosaurier her sind, okay?
Ja.
Das, wie lang ist es her seit in Mexiko der Krater, bla bla, du kennst ja die Zahl, ungefähr.
Mhm.
65 Millionen Jahre, ne?
Ja.
65 Millionen Jahre, das ist unvorstellbar lange her. Unvorstellbar. Du kannst das nicht bemessen, wie lange das her ist in deinem menschlichen Geist. Du lebst 80 Jahre, wenn du Glück hast.
Oder wie Felix Lobrecht sagen würde, Kontostand. Er kann skalieren, glaub mir. Also,
er kann ja skalieren.
Okay, ey, Bruder, ich weiß, wie viel.
Bruder skaliert auf jeden Fall stabil. Ja, aber 65 Millionen Jahre sind unglaublich lang. 10.000 Jahre oder 15.000 Jahre sind auf evolutionärer Sicht überhaupt nichts.
Überhaupt nichts, ja, das stimmt, ja.
Und dass Mammuts noch gelebt haben vor so kurzer Zeit, hat man vor gar nicht so langer Zeit überhaupt erst entdeckt. Und dann hat man die halt gefunden. Und jetzt versucht man mit genetischem Material von Mammuts das irgendwie zu alternieren oder so und das in Elefantenkühe zu packen, um ein Mammutbaby zu erzeugen. Funktioniert aber bisher nicht.
Aber und die Frage ist, warum wollen die das machen? Warum?
Ach, weil es einfach geiler Scheiß ist. Komm, lass uns alles machen, was wir können.
Ja, ich finde,
moralisch finde ich sowas auch schwierig. Sollte man Tierarten zurückholen, die ausgestorben sind? Also man holt ja auch Tierarten zurück, die erst 50 Jahre ausgestorben sind. Weißt du? Warum soll man dann Mammuts nicht zurückholen? Wenn man die Chance hätte, einen T-Rex zurückzuholen, jetzt durch irgendeinen Zufall, man findet, keine Ahnung, einen Sack voller T-Rex-Spermien, wann immer, ich glaube, bei Fossilien oder bei Dinosauriern war es was anderes. Egal. Jedenfalls, man findet aktive, funktionierende T-Rex-Eier. Durch Zufall.
Ja.
Sollte man die ausbrüten und wieder T-Rex zurückholen nach 65 Millionen Jahren?
Nein.
Auf jeden Fall. Ich würde so fett dafür bezahlen.
Nee, ich sag dir, guck mal, aus moralischer Sicht würde ich sagen, nein. Erstens, ein T-Rex braucht, das ist wie wenn du sagst, komm, wir züchten einen Hund in einem Käfig. Weißt du, ein T-Rex hat ja einfach einen gewissen Lebensstandard, den er braucht, eine Umgebung. Deswegen war er halt auch ein T-Rex, hatte diese Größe, hatte diese Art der Fortbewegung oder eine gewisse Nahrungskette. Und das kann man dem ja alles gar nicht bieten. Und es ist wie wenn du sagst, ein Gepard, ich habe einen Gepard in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ein Gepard braucht Auslauf, muss rennen.
Man könnte schon irgendeine beschissene Insel der Malediven oder so nehmen, die weiß ich nicht, ein paar Kilometer groß ist, und dann packt man da einen T-Rex drauf, schippt da jeden Monat 5 Kühe rüber und dann ist schon stabil für den T-Rex. Ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, oioioi, habt ihr mich hier zurückgeholt und jetzt nur diese kleine Insel hier für mich.
Überleg mal, du bist Influencer und du weißt nichts davon. Das ist, hi Leute, genau. Ich bin gerade auf dem Malediven.
Kennst du den Fall, das ist zwar kein Influencer, kennst du den Fall vom christlichen Missionar John Allen Chau? Ich glaube, in der Geschichte der Menschheit gab es noch nie, also wirklich, ich will dem Mann ja nichts Böses, ne? Also Friede seiner Asche, Tritra Trullala und so. Aber wenn es jemals einer verdient hat, aufs Maul zu bekommen, dann der Typ. Weißt du, ich meine, der hat sich entschieden, ich weiß, das hat jetzt nichts mit T-Rex zu tun, googelt mal John Allen Chau, die Story ist so absurd, da packst du dir einfach nur an den Kopf. Der hat sich entschieden, es wäre eine gute Idee, Jesus zu den Leuten zu bringen. Das ist ja schon seit ein paar tausend Jahren immer eine gute Idee, wenn man in andere Länder geht und Jesus zu denen bringt, da freuen die sich überall. Und dann ist er halt zu den Sentinelen gereist, die wirklich, ich war irgendwo im Indischen Ozean sind, also wirklich die entlegenste Insel der Welt so ziemlich, und die Sentinelen sind eins der wenigen Völker, das keinen Zivilisationskontakt hat. Gar keinen Zivilisationskontakt. Die sind komplett für sich, die leben faktisch in der Steinzeit, man weiß über die nichts. Alle Forscher, die jemals dorthin gegangen sind, sind sofort mit Pfeilen beschossen worden. Das heißt, es waren Menschen eigentlich nie auf der Insel. Man hat sich jetzt auch entschieden, sie in Ruhe zu lassen, weil die Gefahr bestände, dass wenn man dorthin geht, man unsere neuzeitlichen Viren, ne, was auch immer wir haben, Grippe etc. dorthin bringen würde und sie wahrscheinlich alle umbringen würde damit. Und sie wollen ja auch keinen Kontakt. Das heißt, diese Menschen leben wie vor 50.000 Jahren auf dieser Insel und wundern sich zwischendurch mal, wenn ein Flugzeug über sie drüber fliegt. Das muss ziemlich irritierend für sie sein. Aber alles andere die leben halt wie früher. Und dieser Typ hat sich gedacht, wie wäre es, wenn ich da mit dem Kanu hinfahre? Erst wollte er sich vom Boot übersetzen lassen, dann haben aber die Leute von der Bootsgesellschaft gesagt, fahr dich da nicht hin, wir sind ja nicht bescheuert, die wollen da auf keinen Fall irgendeinen haben. Dann ist er irgendwie, hat er sich da aussetzen lassen, ist darüber geradelt, die haben ihm direkt am Strand mit einem Pfeil in die Brust geschossen oder in die Schulter.
Der Arme.
Er ist auf sein Boot gesprungen, hat gesagt, aber Jesus hier, der will euch erlösen. Und die so, nö, machen wir aber nicht. Und dann ist er mit seinem scheiß Kanu wieder zurückgepaddelt, hat gelebt, hat sich verbinden lassen, hat sich 2 Wochen ins Krankenhaus gelegt, hat nochmal die Familie angerufen, dass er das jetzt nochmal machen wird und ist dann wieder hingefahren. Oh mein Gott. Und dann haben sie ihn halt einfach direkt am Strand erschlagen. So, weißt du?
Das ist hart.
Da liegt
oder?
Er heute noch. Ja, das ist hart. Ja, das ist hart. Und das tut mir in diesem speziellen Fall für diesen jungen Mann und seine Familie natürlich leid. Aber
Scheiß zu dir das
was
leid
für ein Vollidiot, Bruder.
Was für ein kompletter
Vollidiot. Also sagen wir mal ehrlich. Also spätestens seit dem Pfeil in meiner Schulter würde ich wissen, hör mal, vielleicht wollen die Jesus gar nicht. Vielleicht haben die gar keinen Bock auf Jesus. Vielleicht glauben die da gar nicht dran. Und wenn du dann da nochmal hinfährst, alleine mit deinem scheiß Kanu, mit deinen 3 Kreuzchen und deinen Bildern vom Erlöser, dann bist du halt selber schuld. Also es gibt wenige Leute in der Geschichte der Menschheit, die mehr selber schuld waren abzukratzen als der Spagallo. Das ist einfach sehr dämlich gewesen.
Du musst halt vorstellen, es ist wirklich die einzige Insel, glaube ich noch, weltweit, wo auf dem ein Volk lebt, das komplett isoliert ist von der, ich in Anführungsstrichen, zivilisierten Welt. Das sind die einzigen, die übrig geblieben sind. Und
die einzigen.
Ja, ansonsten war das ja immer so, dass man versucht hat, seine Ideologie, seine Religion irgendjemanden aufzuzwingen.
Das machen wir heute noch gerne, ja.
Ja, ist ja immer noch
Frag
so.
Frag mal die Afrikaner, ob die vor 500 Jahren schon an Jesus geglaubt haben.
Ja,
ich bin gerade auf den Seychellen. Hier sind alle kreuzkatholisch. Alles ist katholisch. Überall sind Kirchen. Glaubst du ernsthaft, dass vor 500 Jahren irgendeiner auf den Seychellen Scheißdreck auf Jesus gegeben hat? Natürlich nicht. Aber die Franzosen kamen und die Engländer und die haben gesagt, guck mal, hier ist der Jesus und wenn ihr nicht an den glaubt, dann bringen wir euch alle um. Und dann haben die gesagt, ah ja, dann glauben wir doch an den. Ja. Und dann hat sich das so generationsmäßig immer weiter, ich finde das katastrophal und total absurd. Aber dass es sowas heute noch gibt, also dass es Leute gibt, die so fanatisch sind wie dieser Typ, und einfach auf ihr Boot steigen und denken so, ja, ach, diese 100 Leute, die da auf dieser Insel völlig unbeeindruckt von der Zivilisation leben, die müssen jetzt mal den Jesus kennenlenernen. Das ist halt schon wirklich
Das ist richtig
dämlich.
Heftig. Ja, aber ich glaube halt auch, dass du, man versucht ja auch immer zum Beispiel, heutzutage ist es ja politisch gesehen aber auch so, Bro. Also wenn man in ein Land geht, und versucht zum Beispiel England, was heißt heutzutage, ist jetzt auch ein bisschen her, aber die Kolonialisierung, Indien, China, man hat versucht, seine Werte in ein komplett neues Land zu installieren. Komplett. Und wer mitgemacht hat, hat mitgemacht. Wer nicht mitgemacht hat, wurde entweder hingerichtet oder halt versklavt. Und das war eigentlich, genau. Das ist eigentlich das Konzept der europäischen Länder gewesen, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Dass es halt allen aufgezwängt wurde und entweder hast du mitgemacht oder ciao. Das ist schon heftig eigentlich, wenn du mal überlegst.
Das ist definitiv die Geschichte der Kreuzzüge und der Christianisierung der Welt ist keine sonderlich ehrenvolle Geschichte.
Nee,
und wie du weißt, bin ich auch kein großer Freund des Katholizismus.
Ja,
und,
aber ich
nee, aber ehrlich gesagt,
lass mal Religion weg.
Religionen, die dich erzwingen wollen.
Nee, ich glaube, lass mal Religion weg. Also abgesehen von Religion. Ich glaube, also die Kolonialisierung von Indien war ja nicht auf Religion gestützt. Das war auf dem Königshaus gestützt.
Genau.
Ja.
Und das haben die auch nett durchgezogen bis
ja,
dann
die haben sich da Mühe gegeben.
Die haben sich da wenig Mühe gegeben. Ja, ist natürlich, also du musst dir das Selbstverständnis mal vorstellen. Wir sind, also das ist ja was heutzutage zumindest bei vielen Ländern zum Glück verloren gegangen ist. Aber das viktorianische England zum Beispiel vor 150 Jahren hatte die feste Überzeugung, wir sind das Land und alle anderen haben sich uns unterzuordnen. Das war deren Glauben. Das haben die gedacht. Und das haben die nicht nur mal irgendwie in der Kneipe bei drei Bier gesagt, sondern die haben auch gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt in andere Länder und denen sagen wir dann mal, dass sie uns gehören. Und das ist ja, das würdest du ja heute gar nicht, ich würde ja nie auf die Idee kommen, jetzt nach Ungarn zu fahren und zu sagen, hör mal Ungarn, ihr seid jetzt Deutsche. Auf die Idee würde ich einfach nicht kommen, es wäre doof. Aber damals hat man geglaubt, das wäre eine gute und richtige Idee und die Inder, die wären halt Menschen mit weniger Wert und deswegen könnte man die jetzt mal schön versklaven und alles nehmen, was die haben. Ja. Das ist schon krass. Und eigentlich ist es auch verrückt, wenn du überlegst, dass es damals schon, glaube ich, die Zahl der indischen Bevölkerung 5 oder 6 Mal so hoch war wie die Zahl der Bevölkerung von England.
Ja.
Und trotzdem haben die das gemacht und haben das durchgezogen. Ja, und bis heute sind diese Länder ja davon beeinflusst. Also ist ja nicht so, dass die englische Kolonialzeit in Indien ist zwar vorbei, aber das Land ist ja immer noch davon beeinflusst.
Ja, absolut. Deswegen finde ich, das ist halt jetzt einfach eine Retour, Digga. Weißt du, weil die ganzen Länder sind halt jetzt, viele beschweren sich ja auch darüber, dass sie sagen, ey, warum sind jetzt in England so viele Menschen aus Indien oder warum leben in England so viele Menschen aus Asien, also generell aus dem asiatischen Bereich. Aber ich denke mir halt so, ja, oder in Frankreich ist ja genau das Gleiche.
Ja, da leben halt sehr viel Schwarze, nachvollziehbarerweise, weil die Franzosen halt unfassbare Kolonien in Afrika gehabt haben.
Ja, auch so Algerien, Marokko etc., weißt du, und das ist, und ich denke, diese Menschen waren damals ja auch nicht begeistert, als dann auf einmal ein Heer von Soldaten ankam und gesagt hat, ihr gehört jetzt zu uns. Und wir
fanden die wahrscheinlich jetzt so richtig straight.
Ja, aber es... Bro, ich sag ja, das ist, wenn man so die Geschichte der Menschheit sich mal anguckt, denkt man immer so, ja, wir lernen draus, aber letztendlich lernen
wir
nie was draus. Wir
lernen aus gar nichts.
Wir lernen
Trump
wirklich,
wird nächsten Oktober wiedergewählt. Glaubst du, wir haben irgendwas gelernt? Nein, natürlich nicht. Es gibt ja diesen alten Satz, ein Mensch ist ein kluges Individuum, eine große Menge Menschen sind eine Herde dummer Kühe. Und das ist auch so. Also das kann man in Fußballstadien beobachten, genauso wie in politischen Massenveranstaltungen. Menschen neigen dazu, sich in der Meinung der Masse einzufügen. Ne? Und auf der einen Seite wollen wir alle individuell sein, auf der anderen Seite wollen wir gerne Teil eines Großen sein. Und das ist in den heutigen Zeiten mit Social Media, mit politischen Demagogen und Menschen, die nichts anderes sind als mir fällt der Begriff gerade nicht ein,
Hitler.
Der fällt mir normalerweise schon
immer
ein. Aber
wenn du morgens aufwachst, du so
Populisten. Populisten war das Wort, das ich gesucht habe. Einfach Menschen, die das sagen, was die anderen hören wollen, um ihre Meinung zu bekommen und ihre Macht zu bekommen.
Die anderen verkennen.
Das ist Populismus. Genau, ja.
Populismus.
Und das ist Popo. Oh Gott, ernsthaft.
Sorry.
Oh Gott, ich habe gerade drüber nachgedacht.
Aber den musste ich bringen. Den musste ich bringen, sorry.
Wirklich, den konntest du nicht liegen lassen, das stimmt. Nee. Ich habe übrigens diese Woche, ich bin ja im Urlaub, ich habe den schlimmsten Film, glaube ich, der letzten 5 Jahre gesehen. Oder den schlechtesten Film, wo ich wirklich gedacht habe, das ist, hast du ihn gesehen? Old von M. Night Shyamalan?
Nee. Was ist das und worum geht's?
Es ist ein Film, da fährt eine Familie mit 2 Kindern in so ein Holiday Resort irgendwo auf so einer Insel, wird nicht erklärt wo. Und dann sagt der Manager von der Insel, ja, es gibt hier einen ganz besonderen Strand, den empfehle ich echt nur Leuten, die ich total gern mag. Macht alles keinen Sinn, weil er hat sie genau für 6 Sekunden kennengelernt. Und dann so, okay, cool, ja, dann fahren wir dahin. Und dann fährt halt ein Fahrer sie dahin. Und da warten auch schon andere Leute und es kommen so über die ersten 20 Minuten kommen so insgesamt 15 Charaktere auf diese Insel, auf diesen Strand. Und das ist, also ich habe noch nie einen Film gesehen, also M. Night Shyamalan ist der Typ von Sixth Sense. Das ist so ein Regisseur, der macht entweder ein absolutes Meisterwerk
oder
unfassbare Scheiße.
Ja.
Er hat 15 Filme gedreht, davon sind 3, würde ich sagen, gut. Sixth Sense, Unbreakable und Glass oder Split. Und der Rest ist alles Scheiße. Und dieser Film ist wirklich der Höhepunkt der Scheiße. Weißt du, wie, das ist kein Witz, jede Figur in dem Film muss ja irgendwie eingeführt werden, okay?
Mhm.
An diesem Strand, damit ich weiß, was macht diese Person aus. Und ein guter Drehbuchschreiber würde jetzt den Figuren Dialoge geben, die dann erklären, wer sie sind. Ne? In diesem Film gibt es einen 7-Jährigen, der rumläuft und sagt, wie ist dein Name und was machst du beruflich? Das ist kein Scherz. Das ist die Einführung. Und du denkst, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr jetzt einfach hier so einen 7-Jährigen einführt, der durch die Gegend läuft. Und die Geschichte der Story ist eigentlich gar, die Story ist gar nicht so schlecht. Die Leute kommen an diesen Strand und dieses Pärchen hat 2 Kinder, der Junge ist 6, die Tochter ist 8. Und dann streiten die sich über irgendwas, die Familie, und mit den anderen, die dort an dem Strand sind. Und auf einmal kommen die beiden Kinder hinter so einem Berg, hinter so einem Hügel her und haben sich komplett verändert. Der Junge ist plötzlich 10, 11, 12 und die Tochter ist 15. Und natürlich geraten alle erst denken, dass das sind keine, nicht die echten Kinder. Oder jemand hat die Kinder ausgetauscht oder so, aber sind die echten Kinder. Und dann realisieren sie relativ schnell, dass man an diesem Strand schneller altert. Und das Lustige ist, dass sie dann anfangen zu theorisieren. Also so jeder sitzt, sie stehen dann so zusammen und dann so, ja, aber vielleicht ist es so und so. Und das Geile ist, dass alle Theorien, die sie aufstellen, exakt das sind, was nachher auch im Film passiert. Also diese Leute, die sich nicht kennen, die keine Ahnung haben, die unterschiedliche Berufe haben, stellen wissenschaftliche Theorien auf, die in dem Film dann nachher alle als richtig dastehen. Also eine Stunde entspricht einem halben Jahr Leben, bla bla bla. Und du denkst so, woher wissen die das denn? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Und es sind ein paar ganz coole Szenen drin, aber grundsätzlich geht es darum, dass man massiv schnell altert. Ne? Also die 24 Stunden sind irgendwie 60 Jahre oder so.
Ich finde generell bei Filmen, wenn du als Betrachter eine Szene hast, es reicht wirklich nur eine Szene, wo du denkst, hä? Das macht den ganzen Film kaputt. Ich verstehe das. Nee, also guck mal, hast du Supercell gesehen?
Nee.
Das ist eine Serie auf Netflix. Das sind Leute, die die ganze Geschichte spielt in London. Das sind Leute, die haben irgendwelche Superzellen in sich, die dann aktiviert werden. Sowas wie X-Men eigentlich. Und die finden dann zueinander und müssen gegen eine böse Kraft kämpfen. Ist so das Konzept. Keine Ahnung. Und es sind alles Schwarze. Weil es gibt ja bei Schwarzen, die haben ja diese Sichelzellenkrankheit. Und
Sichelzellenanämie.
Genau. Und bei denen ist es jetzt so, dass wahrscheinlich sich dadurch irgendwie das ist eine Mischung aus Stranger Things und X-Men. Irgendwie so. Weißt du, Leute, die dann so gefangen genommen werden, weil sie diese Fähigkeiten haben, etc. Was mich aber übelst genervt hat, ist, die sind zum Beispiel am helllichten Tag treffen die sich und sagen, das müssen wir dann auf jeden Fall klären. Und dann steigen die ins Auto und du weißt, die fahren in London von einem Stadtteil zum anderen und es ist auf einmal stockdunkel. Digga, das war zweimal so und es hat mich so genervt, weil es war jetzt nicht Dämmerung, es war einfach hell. Und dann war es dunkel, als sie angekommen sind. Muss ihr vorstellen.
Und das ist keinem aufgefallen im Schnitt, dass sie einfach einen halben Tag übersprungen?
Ja.
Also ich meine, in London gibt es viel Verkehr, aber dass der Tag sich ändert, einfach während du von einem Ort zum nächsten fährst,
ja, ist unwahrscheinlich. Ja, wie wenn du von Kalk nach Ossendorf fährst und es ist auf einmal dunkel. Weil es macht gar keinen Sinn, Alter. Und weil ich würde es verstehen, wäre es jetzt zum Beispiel in Asien, weißt du, da wird es ja wirklich so um 18 Uhr innerhalb von 15 Minuten stockdunkel. Ja, die Sonne scheint noch und dann, aber in Europa, Alter, ey, ich habe mich da so aufgeregt, ich habe so gekotzt, das hat mich so getriggert, dass ich dann die Serie
ausgemacht. Ist der Rest gut, oder?
Ja, der Rest ist eigentlich vom Konzept her, ehrlich gesagt, schon gut. Ich finde die Schauspieler gut, es ist gut gemacht. Klar, also man muss das schon mögen, so ein bisschen Fantasy-Hero-Style gemacht, aber ist schon gut. Nur das hat mich, darauf wollte ich hinaus. Genauso wie es dich jetzt zum Beispiel triggert, dass dann irgendwelche random Leute an dem Strand sind und dann auf einmal so extrem philosophieren. Und das finde ich, das ist wie wenn du einen Krimi anguckst und es schon klar ist, was passiert. Oder du schon weißt, das ist der Mörder. Von vornherein.
Das ist auch schlecht. Ich finde es immer schlimm, wenn, also bei Old, der krankt es nicht nur daran, dass die Leute schlecht eingeführt sind. Das macht alles keinen Sinn. Also die Grundidee, dass Leute schneller altern, ist ja von mir aus gut. Dann wird gesagt, okay, aber warum kriegen die nicht plötzlich lange Haare und lange Fingernägel und so? Ne?
Ja.
Und dann ist die Begründung, weil tote Zellen nicht altern so schnell. Ne? Es altern nur die lebendigen Zellen. Also zum Beispiel schneidet sich einer und die Wunde geht sofort wieder zu. So als wenn du ganz schnell verheilen würdest. Mhm. Dann stirbt aber jemand und verwest in 5 Sekunden. Komplett bis zum Skelett.
Ja, das
macht
meine
überhaupt
ich.
Keinen Sinn, das weil die Zellen überhaupt keinen sind ja tot.
Genau.
Genau, es macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist die ganze Zeit in diesem Film. Plus, dass die Leute reden, als wenn es die Theatergruppe der Grundschule Hückeswagen wäre. Kein Mensch sagt auch nur einen einzigen Satz in diesem Film, der Sinn macht. Leute sagen Sätze wie, ich bin eine Krankenschwester, deswegen bin ich empathisch. Und denkst so spricht doch kein Mensch. Also wirklich, genau diesen Satz sagt die. Und denkst so redet doch keiner. Du gehst doch nicht zu irgendjemandem und sagst, ich bin eine Krankenschwester, deswegen bin ich empathisch. Das klingt wie eine Beschreibung aus einem Rollenspiel, aber doch nicht wie irgendjemand, der normal spricht, wie ein normaler Mensch. Ich habe da wirklich gesessen, ich habe 120 Minuten lang, ich habe gedacht, ich ritze mich gleich. Ey, wirklich. Aber der war so schlecht, dass er wiederum schon, dass du ihn zu Ende geguckt hast. Einfach. Mhm. Also weil man nicht aufhören kann, weil man denkt, so vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was diesen Film. Da sind auch, also man sollte, wenn ihr Netflix habt, guckt euch diesen Film an, aber nehmt 3 Bierchen und 2 Packungen Chips mit, weil er wird wehtun. Okay. Er wird wirklich wehtun.
Also ein paar Pflaster noch mit.
Ein paar Pflaster, weil es einfach was, absolut beschissen geschriebene Dialoge. Unglaublich dämlich.
Bro, was mir richtig wehgetan hat, waren die Olympischen Spiele Breakdance, die eine Teilnehmerin aus Australien. Digga, die war so schlecht. Die hat 0 Punkte bekommen. Das war für mich, Bruder, das war Jugendhaus Neugereuth 1996 Breakdance, wo sich jemand entscheidet, da mitzumachen. Alter, die war so schlecht. Ich habe mich wirklich gefragt, warum die? Weißt du? Und es war, ich fand auch das gesamte Konzept von den Breakdance, von den Olympischen Spielen, es war so komisch gemacht. Die haben da so eine Pseudo-Boombox hinter die Jury gestellt, so riesig.
Das war das erste Mal, glaube ich.
Ja, das war das erste Mal. Dann,
und das letzte Mal, sie haben es wieder abgeschafft direkt. Also soweit ich weiß, ist Breakdance 2028 dann wieder nicht dabei.
Echt jetzt? Ist das safe?
Sie haben es wieder abgeschafft, ja.
Also,
ich glaube, sie haben selber gemerkt, dass es keine gute Idee war irgendwie.
Nein, das war, glaub mir, der größte Fehler an dieser ganzen Geschichte. Also du kannst ein paar Fehler machen. Und die haben alle Fehler gemacht. Erster Fehler war der Ort, an dem es stattgefunden hat. Das ist wie wenn du Synchronschwimmen in einer Turnhalle machst ohne Wasser. Es war einfach, da war keine Energie, Digga. Weißt du, normalerweise hätten die das in einer Halle machen müssen, dunkel, mit geilen Lichtern. Das haben die nicht gemacht. Das war tagsüber, irgendwo Open Air, runde Tanzfläche, haben die abgeguckt von anderen Battles, so Just Ibu oder so. Das hätten die alles viel größer machen müssen. Die haben eher darauf geachtet, dass die mit der Kameraführung da besser hinterher sind. Und dann war auch die Tänzerauswahl, die sich da qualifiziert haben, war überhaupt nicht gut.
Es gibt doch super gute Breakdancer. Wie kann denn so jemand wie die dann also in Australien ist ja jetzt kein kleines Land, das ist ja jetzt nicht die Fidschi-Insel. Weil es gab vor vielen Jahren mal einen Schwimmer, ich glaube von, frag mich nicht, Fidschi oder so, von irgendeinem winzigen Inselstaat.
Ja, aber das geht gar nicht.
Der war halt, der Typ wog 120 Kilo und konnte kaum schwimmen. Aber der ist über irgendwelche Verwicklungen, ist der zum Schwimmer, ich weiß nicht, ob es Fidschi war, irgendeine Insel, die winzig klein ist, mit ganz wenigen Menschen. Und der konnte kaum schwimmen. Also der schwamm wie ein Hund. Der hat 3 Minuten für 100 Meter gebraucht. Aber der war bei Olympia.
Ja,
Digga. Und der ist dann gegen Leute wie Michael Phelps angetreten. Wie kann denn Australien niemand Besseren haben als diese Tante? Ich habe das Video auch gesehen, ich habe mich beömmelt. Ich meine, es ist immer noch besser als alles, was ich hier könnte, aber trotzdem war es wirklich, glaube ich, wenn man Breakdance vergleicht, also Profis, dann war das, glaube ich, wirklich peinlich.
Bro, das war wirklich peinlich. Gib mal bei YouTube ein IBE, weißt du, zum Beispiel, das findet in Holland statt. Da sind auch so Länder, die gegeneinander antreten. Bro, das ist Eskalation, sein Vater. Also ich kenne Turner. Alexander Otto war damals ein Kommiliton von mir in der Sportschule. Und der war Bundesliga-Turner. Und der hat damals mit mir so Sachen mal gesehen. Da hat er gemeint, Alter, das ist geisteskrank, was die machen. Weißt du, und das sagt halt ein Turner. Aber wenn du halt nicht solche Leute präsentierst, sondern wirklich... Ey, Bro, das ging gar nicht. Alter, die war 36... Und hat da Sachen gemacht, also ich habe mir gedacht, die hat keine schnell zuckenden Muskelfasern. Dann ist sie ja so gesprungen wie ein Känguru. Und ey, das war einfach, es war wirklich peinlich. Ich habe das so gesehen, ich habe mich geschämt als B-Boy. Wirklich. Ich habe mich einfach nur geschämt. Weil ich mir gedacht habe.
Ja, aber die muss doch irgendeine es muss, gibt doch eine Vorauswahl. Es wird doch eine Vorauswahl in Australien gegeben haben und da muss man doch, bei dieser Vorauswahl muss diese Frau doch gewonnen haben, oder nicht?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie die da reingekommen ist. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Ich sehe gerade den Gewinner Phil Wizard und das ist schon okay, was der macht. Also das ist schon,
ja, nee,
der also, kann breakdancen.
Ja, aber sie war halt wirklich ein Reinfall. Aber ich denke halt, die gesamte Aufmachung, Bro, weißt du, da hätten die viel mehr, du weißt doch selber, guck mal, du weißt, wie es ist, wenn man einen Auftritt hat in einer Halle, es ist dunkel, du kommst auf die Bühne mit Intro-Musik oder wenn du Open Air spielst, es ist hell und du kommst auf die Bühne mit kurzer Hose. Weißt du, die Magie ist eine ganz andere. Und das, fand ich, war einer der größten Fehler, den die beim bei den Olympischen Spielen in Bezug auf Breakdance gemacht haben. Die ganze Aufmachung und dann die Leute, ich weiß nicht, wie die da...
Ich habe die Olympischen Spiele fast gar nicht verfolgt. Das Einzige, was ich gesehen habe, weil du weißt ja, ich bin eine Trainingsbestie, ich bin in diesem Urlaub auf diesem Laufband gewesen, ist aber...
Die ganzen Athleten haben Glück, dass du nicht mehr mitmachst, Basti.
Die haben Glück, dass ich zu alt bin. Ich würde wirklich wieder beißen, aber vielleicht die Senioren-Weltmeisterschaft werden.
Ja.
Jedenfalls stand ich auf meinem Laufband. Ich laufe jetzt immer mit Steigung. 12% Steigung, 5,5 Kilometer. Das hilft,
gut.
Das ist gegen die Plauze. Ja, das ist gegen die Plauze, verstehst du?
Ja.
Und dann jedenfalls, genau. Und da habe ich mir das Schwimmen der Herren angeguckt und der Damen. Ich habe noch nie, ich glaube, es war Rückenschwimmen oder so. Ich habe noch nie einfach, also nicht jeder kann ein Showman sein, weißt du? Die meisten Menschen sind nicht wie du und ich, dass sie auf eine Bühne rennen und sagen, yo, was ist los? Yeah, ne, so das. Das ist ja nicht jedem gegeben, ist auch okay. Aber ich habe noch nie sowas Langweiliges gesehen wie die Schwimmer. Einfach, die wurden so von innen unten gefilmt, wie sie durch so eine Tür reinkommen. Und das sah einfach aus wie in so einem, das sah aus wie in so einem Grundschulfilm. Die hatten halt ihren Rucksack auf, hatten schon ihre Badekappe und ihre Brille an und kamen dann so raus. Es sollte so episch wirken, aber die sahen aus, als wenn die auf so ein, als wenn die jetzt mit Sabine und Jürgen gemeinsam auf einen schönen Trail gehen würden.
Ja.
Die hatten komplett Klamotten an, überhaupt keine Reaktion Richtung Publikum und liefen dann einfach mit ihrem Rucksäckchen und ihren Badeschlappen Richtung und das sollte aber so episch wirken. Und es war überhaupt gar nicht episch. Es war so richtig Und dann am Ende, bei den Frauen habe ich das gesehen, als die eine gewonnen hat, die erfolgreichste Schwimmerin aller Zeiten, Amerikanerin, hat irgendwie 17 Mal Gold oder so. Die hat sich gefreut, als wenn die beim Senioren-Bingo im Theresienstift irgendwie den dritten Platz gemacht hätte. Wirklich so einmal so die Faust durch, so, und dann war gut.
Keine Emotion.
So, Alter, keine Emotion, gar nichts, gar nichts.
Wobei ich
mir vorstellen, die trainieren ihr Leben lang dafür. Diese Frau lebt dafür. Die sah aus wie Otto Waalkes und die lebt dafür, das zu machen. Die macht nichts anderes als schwimmen. 24 Stunden am Tag schwimmt die. Das ist der Höhepunkt ihres ganzen Lebens, Gold zu gewinnen. Und die freut sich mit, hui!
So, aber stell dir auch mal vor, wie hart das ist. Es gab ja auch so einen Stab. Also erstens, es ist wirklich ein immenser Druck. Ich glaube, bei den Olympischen Spielen mitzumachen, ist ein richtig kranker Druck. Aber jetzt musst du dir wirklich vorstellen, dein Leben lang trainierst du. Du bist ja die meisten Sportler, die da mitmachen, seitdem sie 5 sind, sind die aktiv am Trainieren. 15 Jahre lang sind die da hardcore, jeden Tag am Training. Und dann kommt die Nachricht, du machst in 3 Jahren bei den Olympischen Spielen mit. Und du so, oh mein Gott. Und drehst halt voll Hohle. Dann trainierst du noch härter. Und dann war so ein Typ beim Stabhochsprung, der hat mir so leid getan.
Der mit seinem stabilen Jackson, meinst du den? Der den stabilen Jackson über...
nicht der mit dem Riesenpimmel, sondern der andere. Nein, der andere, da war
aber
so ein anderer.
Aber Sekunde mal, der andere mit dem Riesenpimmel ist auch... Stell mal vor, du bist der beste Stabhochspringer. So.
Nee, der hat gewonnen.
Du bist über das Ding drüber.
Nein, der hat gewonnen.
Aber der hat doch mit seinem Schwanz das Ding gerissen, oder nicht?
Ja, aber der hat mit seinem Pimmel hat er schon gewonnen. Verstehst du? Guck mal, der hat seinen Anlauf gemacht, ist mit seinem Schwanz am Stab noch hängen geblieben und der hat schon gewonnen. Verstehst du? Weil der kann jetzt, egal was passiert, auf der ganzen Welt, in jedem Interview, sagen die so, ja, sie haben es nicht geschafft. Dann sagt er, ja, sorry, ich habe einfach zu einen großen Schwanz.
Aber stell dir mal vor, wie sich das anfühlen muss. Du bist über diese höchste 6 Meter irgendwas, bist du rüber und dann so, ne, dein Kopf ist rüber, alles ist rüber und auf
aber
einmal
dein Schwanz geht. Dein Schwanz bleibt hängen. Ja, aber ich meine ja, guck mal, für ihn, er ist einfach so im King-Modus. Er kann allen Leuten sagen so, ja, scheiße, du bist doch nicht weit gekommen. Der so, ja, sorry, ich habe einfach einen zu großen Schwanz. Deswegen bist du trotzdem der Gewinner. Aber da war so ein anderer, der hat Anlauf genommen, okay, hat seinen Stab in Position gebracht, ist hochgefedert und dann, aber ist er oben stehen geblieben, dann zurück und dann hat's den so übel gebrettert, Alter. Der ist, also wirklich, weißt du noch, wie ich bei Schlag den Star gefallen bin?
Wie du auf deinen Nacken gefallen bist?
Ja, auf den Rücken und dann mit dem Hinterkopf. Und jetzt stell dir mal vor, der ist einfach noch mit der Beschleunigung von 5-6 Metern, Digga, ist der nochmal so gefallen. Hey, der hat mir so leid getan. Aber ich hab mir gedacht, überleg mal, der kommt so zurück. Die haben so gesagt, so, der hat auch genauso wie du Eminem gehört, so, you have one shot, one opportunity, weißt du? Dann hat der so Anlauf genommen, der so, ich fick jetzt alle, Alter, ich fick. Und dann nimmt der Anlauf seinen Stab rein, das sehe ich, hab's. Und dann, boom. Und dann richtig auf den Hinterkopf, da hat er mir echt leid getan. Ich hab mir gedacht, das ist doch das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist wie wenn du, wir bereiten uns vor auf irgendeinen Wettbewerb, aber jahrelang, Comedy-Wettbewerb. Und dann gehst du auf die Bühne und
scheiß du den
kackst, ja, du kackst einfach. Und es fließt aus deinen Hosenbeinen raus, weißt du? Und dann, und keiner lacht und du so, ich glaube, ich habe gerade geschissen.
So hart, das ist so hart. Ja, das ist natürlich extrem, also willst du da machen? Also passiert ja, sowas. Natürlich, ne? Das, aber natürlich. Unter diesen Umständen, also wenn dir so viele Leute zuschauen, das ist natürlich die Hölle. Und eigentlich ist die Karriere ja dann auch beendet. Ne?
Also, muss nicht sein, also es gibt ja Trainingsweltmeister. Es gibt ja Leute, die auch Weltrekorde im Training brechen. Das ist dann nicht auf so offiziellen Events. Also die sind im Training, die springen da, keine Ahnung, Alter, 10 Zentimeter über Weltrekord. Aber dann, wenn es drauf ankommt, ja. in dieser Arena, mit all den Leuten, mit all dieser Energie, Kameras, da verkacken voll viele. Und das ist wirklich sehr schwer, weil du musst jetzt, du hast ja gerade vorhin einen Punkt genannt, wo du gesagt hast, Showman, aber du musst dir echt mal überlegen, Basti, die gehen jeden Tag in irgendeine Umkleide, die jetzt nicht High Class ist, weil die halt gesponsert werden, so wie Fußballer, die dann Millionen verdienen, sondern es sind ja Leute, die, manche von denen arbeiten ja sogar noch nebenher und dann bist du in verratzten Umkleidekabinen und auf einmal fliegst du nach Olympia, was ja auch sehr schäbig war, Alter, denen ihre Betten aus Papier und dann irgendwelche Billigmatratzen, ne? Ey, das ist richtig hart. Das ist ein Milliardengeschäft. Ja, die Olympischen Spiele. Wirklich, ja,
wie kann das sein, dass die ihre Athleten so behandeln? Also was, ey, ich was ist der auch nicht. Sinn dahinter?
Nee, das ist nicht der Sinn. Das ist einfach, ich finde, das ist eine Art Wertschätzung. Klar, die haben dann halt irgendwelche Camps, wo die dann auch trainieren können und sagen, ja, das ist das Nachhaltigste, weil dann müssen wir nicht irgendwelche Betten kaufen. Aber du kannst nicht alles mit Nachhaltigkeit...
Du kannst doch keine Weltsportler auf Pappe pennen lassen, das geht doch einfach nicht.
Digga, du kannst auch nicht alles mit Nachhaltigkeit rechtfertigen. Weißt du, wenn du sagst, hey, wir haben danach 8000 Matratzen, dann geh mit den 8000 Matratzen Obdachlosenheime in ganz Frankreich und verteil die dort, weißt du? Und kannst sagen, hey, okay, die wurden jetzt 2 Wochen verwendet, aber jetzt würden wir die gern spenden und dann hast du eine gute Tat vollbracht, so. Aber dass die das alles so billow machen, naja. Ich finde die Wertschätzung der, guck mal, du kennst es doch selber, Basti, wie oft hattest du einen Auftritt, bist irgendwo hingegangen, auf einen Wettbewerb oder so und dann freust du dich doch, wenn im Backstage cooles Essen da ist für die Künstler und du hast ein schönes Hotel, dann sagst du so, hey, war geil, auch wenn man keine hohe Gage bekommt, dann sagt man sich, hey, ist egal, Alter, es war geil, ich habe die Kollegen getroffen, ich hatte voll viel Spaß und jetzt kann ich einfach wieder nach Hause gehen, egal was heute passiert ist. Ob man gewinnt oder verliert, ist doch scheißegal. Aber wenn alles scheiße ist, wenn das Hotel scheiße ist, die dir 2 Brezeln hinstellen und eine Sprudelflasche, Eintritt 40 Euro ist, der Gewinner 200 Euro bekommt, dann fühlt man sich halt verarscht. Und so würde ich mich zum Beispiel als Sportler fühlen, wenn ich mir denke, Digga, es gibt halt nur einmal 400 Meter Lauf Frauen. Ja, und das sind ja jetzt nicht 800 Teilnehmerinnen, sondern 10. Mit der Vorqualifikation lass es 20 sein. Ich weiß nicht genau, wie das Prinzip da funktioniert. Ja, fertig. Aber du strahlst es doch im Fernsehen aus. Du hast Sponsoren, du hast, weißt du, da werden ja Unsummen gemacht. Und das ist heftig. Finde ich nicht fair.
Definitiv. Ich glaube, guck mal, ich habe gelesen, für eine Goldmedaille bekommt man $80.000. Für eine Goldmedaille. Klar, wenn du jetzt du darfst nicht bedenken, es gibt ja Sportarten, wo du dann halt super viel Werbung machen kannst. Wir haben ja gerade über Fußballer gesprochen, vielleicht ein paar der breiten Sportarten noch, aber alles, was so Nische ist, Speerwurf, keine Ahnung, auch Schwimmen oder so. Also außer du bist jetzt Michael Phelps oder du bist halt so, weißt du, die Usain Bolt. Die Typen sind und Frauen sind alle so unterbezahlt für das, was sie leisten. Und wenn du nicht wirklich der allererste bist und Weltrekordhalter und so, dann gehst du da echt komplett gefickt nach Hause. Hast ein paar tausend Euro verdient bei Olympia. Ja,
bei Olympia.
Hast jahrelang darauf hintrainiert und kriegst einfach nur in die Fresse.
Ja, die meisten, einfach, also die meisten, die richtig populären Läufer etc., die haben ja irgendwie noch Sport, irgendwelche Sponsorverträge, aber viele auch nicht, gell? Also da verdienst du ja nicht viel Geld. Es ist wirklich Passion und Leidenschaft.
Das ist ja bis heute so, ich glaube. Aber weißt du, die Fußballer, die damals, weißt du, was die Helden von Bern bekommen haben? Also es gab ja da das Wunder von Bern, die deutschen Weltmeister gegen die Ungarn, genau, ne? Also die, wann war es, 54, 56? Ein Kaffeeservice. Ja, Kaffeeservice bekommen, Digga. Die gibt ja dann, du wirst Weltmeister im Fußball und dann kommen die so und sagen, ja, ja, wir haben schönes Kännchen und hier auch vier Teller.
Das ist
das
hart.
Das waren noch andere. Heute kriegst du als Drittliga-Fußballer für ein Tor schon 5000 Euro, weißt du, aber weiß ich nicht.
Ich glaube, das hat sich sehr
verändert.
Aber glaubst du, es lag daran, dass die Werte damals andere Werte waren? Also,
die Kommerzialisierung war halt nicht die gleiche.
Ja, die Kommerzialisierung,
ne? Also heutzutage
war
kostet
nicht
im Stadion Bier 8 Euro, die Karte kostet 50 und da gehen 100.000 Leute rein, also werden 5 Millionen, was weiß ich, umgesetzt an einem Abend. Mhm. Das heißt, das Geld, was umgesetzt wird, wird auch an die Sportler bezahlt und das ist aber alles außer Kontrolle geraten. Ne? Ja. Also, das ist komplett krank einfach, was ein Spitzensportler zum Beispiel Gymnastik oder so verdient und was ein Spitzensportler im Fußball oder im Basketball verdient, das hat ja überhaupt nichts mehr mit der Leistung
zu tun. Oder Baseball, Football, ja. Ja, stimmt,
ja, das
stimmt.
Sind ja beides Leute, die extreme Leistung bringen. So. Genauso wie wir beide extreme Leistung bringen. Und zwar immer und immer wieder für die Menschen, die wir so lieben. Und wer ist das, Özcan?
Was?
Wer sind die Menschen, die wir so lieben? Wer sind die Menschen, die wir so lieben, Özcan?
Unsere Zuhörer, du Bastard. Ich weiß es
ja,
doch.
Ja, natürlich.
Ich habe jetzt, guck mal, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mich erstmal blöd gestellt, sodass ich habe einen Spannungsbogen aufgebaut. Und dann haben alle mitgefiebert, die zuhören, die so, wird Özcan jetzt die richtige Antwort sagen? Hä, hat er uns vergessen? Und dann bam, verstehst du, ich habe eine Spannung aufgebaut und dann kam die Erlösung. Weißt du eigentlich, hast du schon durchgegeben, dass Bratwurst und Baklava die Show weitergeht auf ProSieben?
Habe ich das schon durchgegeben? Ich weiß nicht, wissen die Leute das?
Ich weiß es nicht.
Ich habe es heute noch nicht gesagt, aber die Menschen müssen es wissen. Und ich habe gestern die ersten Beiträge gesehen, die wir gefilmt haben dafür.
Ja.
Die Beiträge ist gut, ne? Die Beiträge. Von der Tagesschau. Am 4. September um 21.15 Uhr geht's weiter mit Bratwurst und Baklava, die Show. 4. September könnt ihr euch jetzt schon mal
21.25 Uhr oder 21.15
Uhr? Ach, schaltet um 21.15 Uhr ein, dann verpasst ihr uns auf keinen Fall.
Du bist mega.
Du bist doch dumm, Bruder. 21.15 Uhr geht's los am 4. September.
Stimmt.
Und ich dürfen wir eigentlich schon irgendwas spoilern, wo wir waren? Wir dürfen, glaube ich, noch nichts spoilern.
Nein, wir dürfen
oder?
Noch nicht spoilern. Nee.
Ah, doch. Ich kann eine typische Musikbewegung machen. Ah, ram tam tam, ah, ram tam tam, ah, ram tam, ram tam, ram tam tam.
Ja, wir waren
schön.
Auf einer
Freut
Rechtsdemo in Bautzen. Das war super.
Wir haben dich von ein paar Nazis verprügeln lassen. Guck mal hier, Türke! Nein, da ist noch ein Basie auf dich drauf.
Du bist so ein Bastard. Digga, du wirst das auf jeden Fall machen. Du würdest auf jeden Fall machen.
Aber auch ohne Nazis.
Nee, wirklich. Wenn wir irgendwo wären mit Nazis und die würden dann auf uns zustimmen, dann würdest du sagen, ich wollte euch nur sagen, ist Türke, das ist euer größerer Feind. Ich bin einfach nur linkspolitisch. Aber er ist wirklich Türke.
Mich könnt ihr noch ändern, aber er ist genetisch verdorben. So, gib ihm.
Ja.
Und dann würden wir dich, ach, was für ein schönes Ende für die heutige Folge.
Und dann würdest
Folge
du sagen, seine Nase, ihr guckt auf seine Nase. Du Bastard.
Ja, das sind ja halt die 3% Jude, die in dir sind, hast du ja mal erzählt. Oder wie viel war's? 7% Georgier, 3% Jude, 18% Terrier oder sowas, ne?
Askenaischer.
Gesundheit.
Oh, danke.
Bei der nächsten Folge besprechen wir deinen DNA-Test. Passt auf euch auf,
okay.
Bleibt gesund.
Bye bye.
Füßchen aus in den Wind und immer schön Olympia gucken. Bis dann.